Also ich sagte eben schon ohne Mikrofon, aber ich glaube, ich war auch so zu hören. Das Auditorium ist ein bisschen überschaubarer hier, aber es ist viel mehr, als was ich eigentlich zu diesem Thema erwartet habe. Also insofern, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlichen Glückwunsch. Das Thema, was ich heute habe, ich stelle mich vielleicht eben mal nochmal kurz vor. Mein Name steht ja schon vorne. Ich war bis 2011 der Leiter des Studienseminars in Neuss. Das ist die nordrhein-westfälische Lehrerausbildung. Das heißt, wir sind ja 4 Jahre an der Universität, 2 Jahre am Seminar. Es gibt viel mehr Katastrophenberichte über Seminare und Referendarzeit als Erfolgsberichte, aber die Erfolgsberichte sind eigentlich viel häufiger. Nur über Erfolge wird seltener geschrieben sozusagen. Ich habe in meinem Leben, war ich ziemlich fleißig, ich habe eine Reihe von Büchern geschrieben, 9,5. Aber ich sage jetzt nicht alle, welche sind welche dabei zum Thema Gesprächsführung, Moderation, Gruppenprozessen, Rollenspiel. Dann, was jetzt für diese Runde interessanter ist, ich habe ein Projekt vorangetrieben, das Seminarix. Da ist eine komplett freie Live-DVD mit allem, was in der Schule, Grundschule, weiterführende Schule, Universität so gebraucht wird. Das ist da drauf. Das ist ein etwas älteres Projekt und bin Fellow im Free Software Foundation Europe. Das kennen vielleicht einige hier. Dort sitze ich im Edu-Team. Edu-Team kommt von Education und heißt also, wir bemühen uns international um Linien innerhalb der Erziehungsarbeit, was halt mit Rechnern solchen zu tun hat. Insbesondere aber basiert das auf freier Software, freien Formaten, aber da komme ich jetzt dann im Weiteren dazu. Zurzeit bin ich viel freiberuflich tätig in Mülheim an der Ruhr, da lebe ich, obwohl ich in Karlsruhe geboren bin. Sie hören es an meiner akzentfreien Hochsprache, dass ich also rechtzeitig von Karlsruhe weggekommen bin, aber ich kann es noch. Mir badische Pflege immer zu sagen, es gibt badische und es gibt unsympathische. Wobei wir mit den Unsympathischen meistens, ich hoffe nicht, dass Schwaben hier sitzen, aber wir meinen dann schon wirklich die Schwaben hier. Das hat natürlich auch mit der Geschichte zu tun. 1949 ist Baden und Württemberg zusammengekommen wie Rheinland und Westfalen. So kann man sich das ein bisschen vorstellen. Es gibt bis heute Empfindlichkeiten. Und wie gesagt, Badische und Unsympathische. Zu den Projekten sage ich noch was. Mein Thema heute ist Medienanalphabetismus heilbar. Und ich habe, glaube ich, eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht für euch. Ich sage euch erst die schlechte. Der Medienanalphabetismus, also das Nicht-Umgehen können mit Medien, das kritische Nicht-Umgehen mit Medien, ist viel katastrophaler, als euch das vorstellt. Und die gute Nachricht, ihr alle, so wie ihr hier seid, seid aufgerufen, herzlich und auch intensiv dringend an diesem katastrophalen Zustand was zu tun. Also ein Stück mit abzuändern. Ich glaube, dass die Sachen von NSE zum Beispiel, ich habe vor 7 Jahren, glaube ich, zum ersten Mal einen Vortrag hier auch, glaube ich, hier in Chemnitz gehalten. Da war eigentlich schon viele Dinge von dem, was wir heute mit Erschütterung zur Kenntnis nehmen, war da eigentlich schon klar. Ich selber habe noch Programmieren gelernt mit Lochkarten und ähnlichem mehr. Das heißt, Sie können mir abnehmen, dass ich damit eigentlich nie verwundert war. Alles das, was man technisch machen kann, wird auch gemacht. Und ich bin ganz sicher, also heimlich sozusagen, bin ganz sicher, dass der deutsche Gefahrenabwehr, oder wie auch immer das heißen mag, also hier, die sich um die Daten kümmern, dass die mindestens genauso gut sind wie die Amerikaner. Der Unterschied ist, dass die Amerikaner vermutlich viel mehr Geld da rein investieren als wir. Ich lasse es an der Stelle mal stehen und habe dann gedacht, jetzt gucken wir mal nach, was ist Analphabetismus. Ich habe es extra mit einem Trennstrich versehen, weil manche Leute das auch, wenn sie es nicht richtig lesen, auf ganz absonderliche Ideen kommen. Die wollte ich von vornherein verhindern. Sie wissen aus Alpha und Beta, das ist aus dem Griechischen, die beiden ersten Buchstaben. Und wenn man nicht lesen und schreiben kann, aus Gründen kultureller, bildungs- oder psychischer Art, dann nennt man das Analphabetismus. Ich weiß nicht, ob Ihnen klar ist, dass ein Gutteil ist zu viel, ein Teil der deutschen Bevölkerung auch nicht lesen und schreiben kann. Es gibt eine Reihe von Bemühungen, der gesamten Bevölkerung lesen und schreiben beizubringen. Das ist nicht gelungen. Also wir sollten nicht glauben, dass in Deutschland alle Leute lesen und schreiben können. Ich habe gedacht, jetzt drehen wir das mal ein bisschen um und sagen, Analphabetismus ist die Unmöglichkeit oder die Unfähigkeit, mit Medien kompetent und verantwortungsvoll umzugehen. Und damit sind wir aus meiner Sicht schon im Herzen der ganzen Geschichte. Verantwortungsvoller Umgang mit Medien heißt, Ich habe eine Grundkenntnis davon, was da eigentlich abgeht. Ich habe eine Grundkenntnis davon, was da passiert. Und wenn Sie mal in Ihrem Bekanntenkreis, in Ihrem Freundeskreis rumfragen und gucken, wer weiß denn eigentlich, wie so eine Oberfläche läuft oder was hinten dran passiert, dann werden Sie relativ schnell mitkriegen, der Analphabetismus ist viel weiter, als wir uns das vorstellen. Da habe ich geguckt, mal eine nette Karikatur, und habe gesagt, das ist eigentlich das, was es gut zeichnet. Ich habe jahrelang ja, wie gesagt, Lehrer ausgebildet. Und ich kenne Lehrer, die sagen wir, mental genau das machen, dass sie einen langen Stab nehmen und dann auf die Tastatur drücken, weil es könnte Puff machen, es könnte explodieren, es könnte irgendetwas passieren. So. Und diese Scheu, sich direkt reinzubegeben, etwas kaputt zu machen, etwas hier zu vernichten sozusagen, ist riesengroß. Ich mache zurzeit, habe ich ja eben gesagt, bin ich in Mülheim in lokalen Projekten engagiert. Es gibt Leute, die wissen nicht, wie man eine Maus bedient. Könnt ihr euch vermutlich nicht vorstellen. Ich konnte mir bis vor ein paar Jahren auch nicht vorstellen, was eine Maus ist, weil ich die Sache auf der Konsole gemacht habe. Ne? So, oder das, wenn hier meine Kollegen aus dem Seminar in Aachen gesagt hat, das LAN bricht uns dauernd zusammen, weil die Maus abstürzt, dann habe ich erst nachfragen müssen, was heißt das denn, die Maus ist abgestürzt. Ich kannte dann einen anderen Inhalt davon sozusagen. Ja, zum Beispiel. Ne? So. Und als ich dann so gedacht habe, wenn es diesen Medienanalphabetismus gibt, dann gibt es natürlich auch Gründe dafür. Da muss man überlegen, wo liegt das eigentlich dran? Da habe ich gedacht, vor jeder Diagnose kommt eine Anamnese. Wir schauen mal nach. Und ich glaube, es hat etwas damit zu tun, mit einer geradezu genialen Strategie, Oberflächen vor die Inhalte zu setzen. Also die Form vor die Inhalt. Jeder, der mal als mit Lehrern ernsthaft diskutiert hat, der wird irgendwann auf den Satz schossen, erst kommt der Inhalt und dann kommt die Form. Und ich glaube, das ist eine kluge Idee. Hier ist es genau andersrum hier, ob man jetzt Microsoft nimmt und halt Windows oder ähnliche mehr. Bei Macintosh ist das ja im Grunde eine ähnliche Entwicklung gewesen, dass man gesagt hat, wir machen eine gute, bedienbare Oberfläche, damit alle Leute, die mit dem ganzen technischen Schnickschnack hinten dran nichts zu tun haben wollen, die Möglichkeit bekommen, die Geräte gut zu bedienen. Na, wenn Sie jetzt mal, Sie gehen nur mal herum durch und schauen, wer alles hier auf diesen kleinen Geräten so wisch, wisch, wisch macht, selbst manchmal im Gespräch, ne, man spricht mit jemandem, holt er das raus und fängt also an, irgendwas zu tippen. So, das funktioniert nur, weil es komfortable, bequeme Oberflächen gibt. Nur kann man sagen, ja gut, ist ja komfortabel, ist ja eine schöne Sache hier, so, dann gibt es viel mehr Leute, die das bedienen können. Aber bedienen und verantwortlich bedienen sind zwei verschiedene Sachen. Ich finde immer noch, dass wenn man versucht, Demokratie, demokratische Prozesse in einem kurzen Satz zu formulieren, dass man auf ein paar wesentliche Dinge kommt. Also die Gewaltenteilung jetzt mal nach der Lehre Demokratie, Jurisdiktion, Exekutive und Legislative, dass das dazugehört, ist völlig klar. Ne? Und wir brauchen auch, also wenn ich mir zum Beispiel die Hoeneß-Geschichte, jetzt das Hoeneß-Urteil auch so überlege, das finde ich einen Sieg des Rechtsstaates. Er hat keinen Bonus, er hat keinen Malus, aber er ist für das, ob jetzt angemessen oder gerecht, wie auch immer, dann bestraft worden für das, was er falsch gemacht hat. Und ich kann hoffen, dass die Einsicht bei ihm kommt. Aber wenn man jetzt auf der kleineren Ebene schaut, was ist eigentlich das Herzstück von Demokratie, dann kommt man sehr schnell zum Begriff Transparenz, Durchschaubarkeit und Partizipation, ich kann teilnehmen. Und das ist aus meiner Sicht, wenn mit dieser massenhaften Verbreitung der Oberflächen, ist weniger geworden und ist auch schwerer geworden. Wer von Ihnen kann denn einen Rechner bedienen ohne jede grafische Oberfläche? Da werden hier vermutlich ganz viele sagen, jo, kann ich. Aber wenn Sie die gleiche Frage, sagen wir mal in einem Lehrerkollegium oder in der Universität, ja, in der Universität ist es vielleicht schon wieder anders, aber in einem Lehrerkollegium fragen, da wird kaum einer die Hand hochheben. Ein, zwei vielleicht, die da auch Spaß dran haben. So, deswegen überlege ich auch immer, ob mein Vortrag, den ich hier halte, für Sie eigentlich der richtige ist. Ich vermute, ich werde Ihnen auch ein paar Dinge sagen, die sagen, können wir, haben wir schon längstens begriffen hier. Und, aber das Publikum, was ich eigentlich bräuchte, wenn das richtig ist, was Sie eben gesagt haben, das Publikum, was ich bräuchte, das da Wissen braucht, das fragt gar nicht nach. Die sagen, ist doch komfortabel. Wir können doch alles damit machen, was wir wollen. Ne? Folgerung 2, aus meiner Sicht, wenn man Transparenz und Partizipation wirklich ernst nimmt, muss man, ich nenne das immer, hinten dran denken können. Man muss sozusagen hinter der Oberfläche mitdenken können. Denn nur dann, wenn man weiß, wie es funktioniert, kann man auch wirklich Verantwortung übernehmen. Die Folgerung 3 ist ziemlich zwangsläufig hier. Ne? Wenn ich hinten dran gucken will, muss ich mir eine Software, muss ich Anwendungen nehmen, muss ich auch ein Betriebssystem haben, was das ermöglicht. Weder iPad noch iPhone noch Microsoft sind auch nur ansatzweise daran interessiert, dass sie verstehen, wie das funktioniert, wie das hinten dran geht. Das ist denen überhaupt nicht. Die möchten Geld von ihnen haben. Na? Das heißt, wenn Sie sagen, ich möchte wirklich die Leute dahin bringen, dass sie hinten dran schauen können, gibt es nur eine einzige Antwort, aus meiner Sicht jedenfalls. Und da hat mir selbst mein Lieblingsministerium in Nordrhein-Westfalen nie widersprochen. Das geht nur mit einer Software, die offene Quellen hat. Das heißt, ich muss den Programmcode angucken können, ich muss ihn nicht verstehen. Also wenn Sie mir unterstellen würden, ich würde damit was anfangen können, haben Sie falsch. Also früher war das gegangen, aber ich bin schon lange aus dem Zeitalter raus, wo ich irgendwas Programmatisches gemacht hätte. Meine beiden Fächer in der Schule haben überhaupt nichts mit Mathematik, nichts mit Informatik zu tun, noch nicht mal mit Sprache, obwohl ich die deutsche Sprache sehr liebe. Sondern ich war Lehrer für Erziehungswissenschaft und für evangelische Religion. Also wirklich zwei Fächer, wo man nicht vermutet, dass da jemand jetzt irgendwas mit freier Software oder mit freien Quellen zu tun haben könnte. Das Zweite, was ich auch dazu sage, wir brauchen nicht nur offene Quellen, wir brauchen auch freie Formate. Ich will mal eine kleine Geschichte erzählen. Wir haben in 98 im Seminar Neues hier von Microsoft das Office-Paket gekriegt. Qua Amt sozusagen vom Land Nordrhein-Westfalen. In, glaube ich, 2001 oder 2002 gab es eine neue Version. Und diese neue Version konnte die Document-Files von dem Microsoft Office des vorherigen Teils nicht mehr lesen. Ich saß damals in einer Arbeitsgruppe beim Ministerium und habe mich natürlich kaputt gelacht darüber. Ich habe gesagt, wie kann es denn sein, dass eine weltweit arbeitende Firma nicht in der Lage ist, das Dokumentformat von vorher zu übernehmen ein neues. Und dann kam einer von den oberschlauen IT-Administratoren, wir hatten ja eben hier den Herrn Heinlein hier so, der auch was über Admins erzählt, und der sagt, ja Herr Zimmermann, das ist ja ganz einfach, dann holen Sie sich doch aus dem Internet einen freien Konverter und machen aus Doc A Doc B. Da habe ich gesagt, haben Sie denn noch alle? Ich habe es nicht so unhöflich formuliert. Ne? Also ich habe wirklich, man muss sich ja dann auch sprachlich ein bisschen zurückhalten. Da habe ich gesagt, das kann ja nicht wahr sein, dass wir uns auf den Weg machen, einen freien Konverter holen für ein Problem, was eine weltweit agierende Firma nicht hinkriegt. Da gibt es doch wohl nicht hier. Ne? Hatte aber dann in Neues meinerseits schon vorher darauf reagiert, weil ich das habe kommen sehen. Da habe ich gesagt, wir stellen alle unsere Dokumente in RTF hin. Seitdem haben wir da die Diskussion noch nie wieder gehabt, wo wohl RTF, ich weiß das ja wohl, auch ein Microsoft-Format ist. Aber wenn Sie einen Rechner haben, Linux oder Macintosh oder was auch immer, die RTF-Formate kriegen Sie immer noch. Es wäre natürlich damals schon klüger gewesen, direkt offene Formate zu haben, also das ODT-Format meinetwegen, Open Document Type. Das wollte damals Microsoft tatsächlich auch machen. Haben gesagt, jo, schließen wir uns an, wir machen ein offenes Format. Stellen Sie sich mal vor, eine Bibliothek, die ihre ganze Literatur umstellt. Auf welches Format sollen die das denn machen? Sollen die sich auf Microsoft beziehen und dann nach zwei Jahren einen freien Konverter im Internet, um den ganzen Mist hier rüber zu transportieren? Das kann ja nicht wahr sein, sowas in diese Richtung. Gut, zurück zu der Medienkritik. Wie gesagt, es gibt nur eine Möglichkeit, dass man eben wirklich offene Formate und offene Quellen nimmt. Wenn man sich heute, ich glaube vor zwei Jahren war das, da war im Januar die Meldung in irgendeiner Zeitschrift, dass also hier die Nutzer der freien von Linux hier sich um 25% wenn sie größer geworden, wenn sie mehr geworden hier, ne? Die Zahl, die hinten dran stand, war 4%. 96% sind nicht Linux, 96% sind nicht, also muss man noch ausrechnen, welche Rechner sonst noch frei sind, aber die allermeisten Rechner sind nicht frei. Die haben keine freie Version. Der innere Zustand der meisten Rechner und auch der Mobilgeräte, proprietäre Quellcode, da habe ich mir gleich gedacht, muss ich Ihnen nicht viel erzählen, das wissen Sie. Zugesperrter Quellcode, aber das Interesse ist natürlich die Bindung an Produkte und an Formate, Gewöhnung an Oberflächen, Aufbaufinanzierung von Monopolen Folgenabhängigkeiten natürlich von irgendwelchem Hamsterrad der Versionen. An der Stelle erzähle ich vielleicht eine kleine Weitergeschichte. Meine Fachleiterin für Mathematik kam irgendwann an und sagte, es gäbe jetzt ein schönes neues Upgrade für irgendeine Mathematiksoftware. Fragen Sie mich nicht, welche, ich habe es vergessen. Ja, habe ich gesagt, wir haben jetzt momentan im Seminar neues 40 Rechner, wie viele Lizenzen brauchst du denn? Da sagt er, 10 wäre schon schön. Sage ich ihm, was kostet die denn? Ja, 80 Euro pro Stück. Das heißt 800 Euro für die 10. 2000 Euro haben wir damals pro Jahr für 2 Seminare für alle neuen Bücher gekriegt, wo unter anderem auch wir hätten anschaffen müssen die Upgrades von Software. War klar, das würde ich natürlich nicht machen. So, ne? Ich gebe doch nicht 800 aus für bloß ein einziges Fach, damit ihr ein Upgrade. Dann habe ich gesagt, es gibt noch weitere Probleme. Die Upgrades, wer spielt die denn auf die Rechner drauf? Ja, so, und da sage ich nichts. Wir müssen jemanden haben, der das verantwortlich macht, auf 10 Rechner draufnimmt, wenn die Referendare damit fertig sind, die wieder runternimmt hier. Sage ich, rechne das in meinen Arbeitszeitraum. Ich habe keine Leute, ich habe keine Administratoren, die sagen, wir machen mal da eben hier 10 Upgrades drauf oder sowas. Das haben wir nicht. Und dann habe ich gesagt, jetzt denkt ihr mal, es gibt so intelligente Killerphrasen. Ich weiß nicht, wir hatten ja eben ein bisschen was zum Thema Management hier. Intelligente Killerphrasen sind Phrasen, die den abhängig Beschäftigten, der hier schnell zu der Erkenntnis bringt, es macht keinen Sinn, an der Stelle weiterzureden. Ich habe gesagt, pass auf, ich weiß nicht, wie lange wir im Seminar Neues noch Microsoft als Betriebssystem haben können, wann wir es irgendwann nicht mehr bezahlen können oder auch nicht mehr bezahlen wollen. Also, wenn du dieses Upgrade haben willst, dann stellst du erstmal fest, ob wenn wir auf Linux umsteigen als Betriebssystem, es in einer virtuellen Umgebung zum Beispiel hier laufen würde. Und wenn ich die Antwort habe, dann denke ich wieder drüber nach. Und ich wusste, das war eine intelligente Killerphrase. Denn die Kollegin wollte eigentlich nicht wirklich die Arbeit machen, gucken, ob das da wirklich funktioniert. So, und wenn wir dann das Upgrade gehabt hätten, ein halbes Jahr später wieder für 40 Euro, je Lizenz eine neue, dann wieder 60 neue und so weiter hier. Habe ich gesagt, das haben wir nicht, das Geld habe ich nicht. Ich möchte auch für die 2000 Euro, die wir per Anno hatten, gute Bücher für die Referendare anschaffen. Na, also ich bin immer noch ein Freund auch vom gedruckten Wort, auch von den Sachen, dass man wirklich was in der Hand hat und dann nachlesen kann und gucken kann. Der nächste Punkt, den finde ich eigentlich am schlimmsten. Wir haben in den deutschen Schulen, also in Nordrhein-Westfalen, ob das hier jetzt in Sachsen und Thüringen auch so ist, weiß ich nicht, entzieht sich meiner Kenntnis, aber wir haben in den deutschen Schulen hier eine Situation, dass hier Lehrer ungestraft Schülern sagen können, wenn sie in Visual Basic irgendeine Aufgabe erledigen können und die Schüler sagen, ich habe aber kein Visual Basic, dass die Lehrer dann sagen, dann besorgt es euch irgendwie. Das geht nicht. Das ist nichts anderes als der Aufruf zur Raubkopie oder zum Tausch auf dem Schulhof irgendwo. Das ist nicht in Ordnung. Und wenn unsere Politik, unsere medienkritische Politik bedeutet, dass wir bestimmte ärmere Kinder rausschmeißen und sagen, die kriegen eben den Zugang nicht zu diesen ganzen Medien, dann ist das nicht in Ordnung aus meiner Sicht. Es widerspricht grundsätzlich allen Barrieren. Und wenn wir sagen, Hartz-IV-Kinder müssen dann eben zugucken, wie sie mit zurechtkommen hier, dann ist das nicht akzeptabel. Ja, Gefahr von Raubkopien hatte ich schon gesagt. Wir haben natürlich, das wissen Sie hier alle genauso gut wie ich, natürlich andere Möglichkeiten. Wir können sagen, wir nehmen freie Software, öffentlich verfügbarer Quellcode und jetzt kommt das Wichtige eigentlich mit den 4 Freiheiten, nämlich sie zu verwenden, verbreiten, verstehen und verändern. In der öffentlichen Diskussion wird häufig gesagt, wir nehmen sie deswegen, weil sie lizenzkostenfrei ist. Das ist eigentlich politisch umgedreht ein falsches Argument. Der Vorzug der freien Software ist der, dass sie eben diese 4 Freiheiten hat. Und der weitere Vorzug, ein ökonomischer Vorzug, ist, dass sie viel davon einfach lizenzkostenfrei ist. Nicht lizenzfrei, überhaupt nicht. Alle freie Software hat Lizenzen. Wenn der Michael Stehmann hier von Düsseldorf hier wäre, der würde Ihnen jetzt auch ganz viel über diese Lizenz und Lizenzpolitik sagen können. Ist auch ganz wichtig, das zu wissen. Aber es geht um die Kosten dafür. Und die Kosten bei freier Software entfallen in aller Regel. Und was natürlich dann auch noch dazu kommt, man kann mit den Produkten, die dann kommen, auch die kann man weitergeben, man kann sie kostenfrei weitergeben. Das heißt, auch nur so ist möglich, überhaupt solche Datenbanken, Bildungsbanken mit Software aufzubauen, die wirklich brauchbar ist für Schule und Ausbildung. So, deswegen am Schluss noch hier. Wenn man sich mal so überlegt, hier, was eigentlich die Aufgaben jetzt erstmal vor allem, aber nicht nur in der Bildung ist, Sie wissen, dass die IHK, also Industrie- und Handelskammer, ich glaube, nicht alle kennen diese Langform, dass die sagt, doch, die Schüler werden immer schlechter, die können keine Rechtschreibung mehr und so weiter, das müssen wir schulen und die müssen vor allem an Microsoft Office-Paketen geschult werden hier. Das ist, müsste man eigentlich den Industrie- und Handelskammern kenntnisreich in den Hals zurücktun. Denn auch OpenOffice, LibreOffice, was auch immer oder auch andere freie Software kann das natürlich genauso. Und wenn irgendwann ein Schüler in LibreOffice meinetwegen irgendwelche Dinge kann, der kann die portieren nach Microsoft Word, das ist überhaupt kein Thema. So, und diese Anwendung, IHK-tauglichen Office-Pakete, Audiobearbeitung, irgendwann mit Video oder mit Beamer und Notebook, das nenne ich jetzt mal Schulung. Einfach nur Schulung, das hat mit Inhalten noch gar nichts zu tun. Es geht nur um Schulung, um Handhabung. Und auf der anderen Seite hat aber eine medienkritische Bildung immer noch eine zweite Aufgabe. Sie muss nämlich über das, was ich eben schon so leicht angedeutet habe, Dateiformate nachdenken. Ne? Diese Katastrophe in Köln, dass eine ganze Bibliothek in einem schlecht gebauten U-Bahn-Schacht verschwindet. Ne? Stellen Sie sich mal vor, wenn die das alles schon digitalisiert hätten, müssten wir es jetzt in ein anderes Format portieren. Und wir hätten vielleicht nur das Problem von vorn, dass Microsoft nicht in der Lage ist, die Nachfolgeversion in irgendeine Beziehung zu setzen zur Vorversion. Irgendwann rief man, ich singe in einer Kantorei in Mühlheim, rief mein Kantor mich an, sagte, er hätte gerade hier ein Dokument aus Holland gekriegt, hier DOCX, das könnte er nicht aufmachen. Er hätte aber hier Microsoft Office, natürlich die alte Version. Was ich eben gesagt habe, dass Microsoft natürlich daran interessiert ist, von ihnen alle Geld zu kriegen. Google ist übrigens, ne, wenn wir mal über sowas eben reden, auch nur daran interessiert, von ihnen Geld zu kriegen, in Form ihrer Profile. Je mehr Anfragen sie machen, ne, desto schärfer weiß Google, was sie wollen. Oder Amazon. Ich sehe gerade unten, dass sie jetzt ja auch ins Web möchten hier. Spannend. Und die Nachricht des Tages gestern war, dass Mark Zuckerberg sich ganz doll bei Obama beschwert hat über die Spionage. Ja, das finde ich reines Kabarett. Da kann man doch nur sagen, hier super. Die Nachricht der Tag vor war über Hoeneß, da könnte ich auch was zu sagen. Lass mal aber mal weg. Also Mark Zuckerberg zum Beispiel mit dem Facebook noch, wir haben Freunde aus Israel, die waren bei uns und dann fragte er mich, do you want to be my friend? Ich wusste nicht, dass das die Einstiegsfrage ist, sag mir deinen Facebook-Namen oder sowas ungefähr. Dann hat er mir das erklärt und habe gesagt, nee, ich wäre nicht bei Facebook, ich wäre überhaupt bei keinem System, wo ich nicht selber Administrator wäre, weil ich die Verantwortung für meine Daten nun selber hätte und auch nicht abgeben möchte. Ah ja, trotzdem kriegte ich dann, als sie wieder in Israel waren, eine Nachricht hier, sie hätten also wunderhübsche Bilder von unserer Begegnung hier in Mühlheim an der Ruhr, hätten sie in Facebook gestellt. Dann habe ich gesagt, ja, wenn ihr mir die geben wollt, dann müsst ihr euch einen Server aussuchen in Deutschland oder in der Schweiz, wie auch immer, die dann hinstellen, mir den Zugangsdaten sagen, aber Facebook habe ich nicht, werde ich auch nicht machen. Kriegte aber 3 Tage später von Facebook eine Nachricht, ich würde doch den Jörn Kastrup kennen, mit dem ich mache einmal im Jahr so eine Benefizveranstaltung für ein lateinamerikanisches Projekt, da spielt ihr Jazz, ne? Also den kannte ich. Dann eine Kollegin in Österreich hier, mit der ich in einem Europaprojekt war, in Lissabon, glaube ich, war das hier, und in einem anderen aus der Türkei, mit dem war ich im Europaprojekt auf Zypern. Boah, habe ich gedacht, Donnerschlag, 3-mal und 3 Treffer und wirklich ganz schrille Treffer, ne? Ist nicht so irgendwie in der Ecke rumgeraten. Aber ich sage, jetzt interessiert es mich schon mal zu fragen, wie kommt das? Ich vermute, Sie kennen alle die Antwort. Wir müssen die ganzen Nutzungsbedingungen von Facebook bis unten hin lesen. Und ganz unten, ganz, ganz weit unten ist ein kleines Kästchen, da ist ein Haken drin. Da steht, ich stimme zu, dass Facebook meine gesamte Adressdatei räubert und ich keine Rechte mehr darauf habe. Ne? So, und daraufhin habe ich dem Jörn Kastrup, ist Lehrer, habe ich geschrieben, lieber Jörn, habe ich gesagt, Facebook hat mich in seinen Fängen, du bist daran schuld, weil du nicht bis unten hingelesen hast. Bitte sorge dafür, dass ich bei Facebook wieder rauskomme. Hat er sich bei mir entschuldigt und gesagt, das könne er natürlich nicht, wissen wir auch alle so. Ne? Dann habe ich dann Facebook geschrieben und gesagt, wenn ihr noch einmal schreibt, ja, ich bin jetzt zwar auch bei denen in der Datenbank, aber sie wissen, sie dürfen mir nicht schreiben. Haben sie auch sich dran wirklich gehalten, muss ich schon sagen. Das Problem entsteht ja noch nicht mal an dieser Stelle. Da ist ein Problem. Wenn ich mal so sage, hier 3 einfache Rechner dieser Art, die ich hier vorne habe, Der erste Rechner, ich habe bei Google Street View gesagt, ich möchte nicht, dass sie unser Haus fotografieren. Habe aber selber über mich gelacht, mache ich auch gerne. Weil nämlich völlig klar ist, wenn Freunde von mir mit einem iPhone kommen, machen ein Bild in meinem Haus. In jedem Bild von iPhone ist hier, die Geodaten sind drauf. Das heißt, und der schickt die Bilder jetzt nach Facebook hin, dann hat er die Rechte an seinem eigenen Bild an Facebook abgegeben. Also wenn ich bei Facebook wäre, wollte eine Autobiografie über mich schreiben und möchte auf ein Bild zurückgreifen, was bei Facebook ist, müsste ich mit denen verhandeln, die Lizenz, die Rechte an meinem eigenen Bild, was ich an Facebook gebe, wieder zurückzukriegen. Das ist bekloppt. Also wenn man sich das wirklich um den Kopf zergehen lässt, sagt, das ist einfach bekloppt. Aber sowas passiert. So, und das dritte ist, jetzt gehe ich noch einkaufen, habe hier eine Payback-Karte meinetwegen und kaufe 10 Flaschen Schnaps. Nicht, dass ich jetzt ernsthaft meine, ich würde gerne mal 10 Flaschen Schnaps kaufen und dann auch noch trinken hier so. Wenn ich die mit Payback zahle, in vielen Flaschen ist ja auch, sind diese Airfit-Chips drin. Das heißt, wenn die über die Scannerkasse rübergehen, dann kriegt das Lager mit 10 Flaschen Schnaps hinweg. Wie viel haben wir denn noch? Können wir morgen noch damit überleben oder müssen wir nachkaufen? Da ich das also auch bezahle sozusagen, wissen die jetzt auch, Zimmermann, guck mal, wo er wohnt, ob das eine Messi-Wohnung ist hier, wir haben ja die Bilder hier, Facebook hier, dann hat er 10 Flaschen Schnaps gekauft, so ungefähr, die haben Ruppel, die Katz, ein Profilbild über mich, von dem ich gar nicht weiß, dass es das gibt, und tut euch nichts vormachen, über euch alle auch. So, ach, jetzt ist sogar der hier weiter. Ja, wenn man über solche Dinge nachdenkt, über Datenformate, Bezahlbarkeit, Verhinderung sozialer Barrieren, dann diskutieren wir hier über die politische Dimension von freier Software. Und wenn ich, sag mal, ich habe vorhin schon mit ein paar Leuten gesprochen, habe gesagt, eigentlich habe ich seit eher nicht sozusagen ein Publikum, wo ich jetzt doll präsent sein sollte. Eigentlich müsste ich mit Leuten reden, die irgendwas davon verstehen und wissen, dass offene Software eine große Bedeutung hat hier, ne? Diese politische Diskussion ist mir auf den Linux-Tagen eigentlich immer ein bisschen arg kurz gekommen. Man macht sich schlau über, wie geht es im Netz, was ist hier über die freie Software, wo sind Haken und Ösen drin, so ungefähr. Aber die politische Debatte dessen, was hier auf den Linux-Tagen mit freier Software passiert, sollte viel mehr passieren. Ich will das nicht als Vorwurf hier machen, sondern weil ich glaube, das Problem ist noch an einer ganz anderen Stelle, nämlich in der Bildungsbürokratie, die an der Stelle auch nicht hinguckt. So, fasse in diesem Teil mal zusammen, Regeln für eine medienkritische und kompetente Bildung. Die nachhaltig ist, niemand außen vor lädt, ist, glaube ich, klar, freie Software, Produkte in freien Formaten und all das unter einer freien Lizenz, GPL oder CC, Share Alike meinetwegen, aus Gründen der Nachhaltigkeit, zur Vermeidung sozialer Barrieren und das finde ich an der Tat, habe das vorhin ja schon angedeutet, ein Riesenproblem, dass Eltern zum Beispiel die Sachen, die ihre Kinder machen sollen, hier nicht machen können, weil sie die gleichen Mittel nicht haben. Alle müssen alle Anwendungen, Produkte legal nutzen. So. Ich habe vorhin gesagt, dieser Medienanalphabetismus kommt eigentlich daher, dass wir eine Oberfläche haben, hinter die wir nicht gewohnt sind zu gucken, hinter die wir nicht eingeladen werden zu gucken und wo es uns auch schwer gemacht wird. Also Microsoft-Produkte zum Beispiel hinten dran zu gucken, es gibt illegale Möglichkeiten, sie können den ganzen Schrott dekompilieren. Und wenn sie genügend davon verstehen, auch gucken, was passiert denn da. Aber das ist eine dermaßen umfassende Riesenaufgabe, dass sich kein vernünftiger Mensch daran machen würde. So, der ist deswegen schwierig, weil ich glaube, dass die Sucht nach einfachen Strukturen einfach menschlich ist. Warum irgendwelche Dinge kompliziert haben, wenn es einfach geht? Komplexe Antworten sind anstrengend, also darüber nachzudenken, wie ist das Ganze, wie hängt das zusammen? Gewöhnung an bequeme Handhabung ist verständlich und dann habe ich mir ein Goethe-Zitat erlaubt, warum in die Ferne schweifen, das Gut liegt so nah. So, und jetzt mal aus dieser Bequemlichkeiten, aus dieser Komplexitätsangst auszusteigen und zu sagen, nein, ich will aber hinten dran gucken. Da haben viele von euch ja schon die Antwort getroffen und sagen, ich will auf freie Software gucken. Vielleicht könnt ihr da nichts, versteht auch nichts davon, weil ihr den Code nicht lesen könnt, aber die Entscheidung dafür ist auch schon mal wichtig, weil es die Möglichkeit eröffnet. Und die Frage, wann ist ein Medienanalphabetismus heilbar oder unheilbar? Wenn wir keine Tradition aufbauen, einfordern, die konsequent auf Transparenz und Teilhabe abzielt. Und ich glaube, dass wir da ein Riesenproblem haben und dass wir da ein Demokratieproblem haben, aus meiner Sicht. Ja, zum Beispiel die Folien hier kann ich nicht öffentlich stellen, weil die Bilder, ich weiß nicht, wer die Rechte dran hat. Vielleicht kann jemand hier so gut zeichnen, dass sie die nachmalen kann und dann kann ich sie verwenden. Ja. Er dürfte auch unhaber sein, wenn es uns lieber ist, jemand anders zu haben, der dafür verantwortlich ist, wenn sich nichts ändert. Wir haben mal im Scherz gesagt, wählt die Landesregierung und ihr ändert die Verhältnisse so, wie sie sind. Ist natürlich ein mehrfacher Gimmick, ne, an dieser Stelle. Und als ich dann so überlegt habe, man sollte eigentlich nie einen Vortrag machen, wo nur die Probleme auftauchen, habe ich gesagt, aber ich habe hier auch, glaube ich, viel mehr gute Fragen als gute Antworten. Was mir so dann durch den Kopf gegangen ist, dass man sagt, einsatzfreier Software, freier Formate konsequent in den Bildungssystemen, Fachhochschulen zu fordern, wie auch solches Wissen, Bewusstsein der Bevölkerung zu verankern. Ich habe vorhin erzählt, dass ich hier solche Kurse mache, hier Leute meines Alters hier sozusagen, hier, ne, also hier ab 50, ein bisschen nach unten gestapelt hier. Ne? Und ich mitkriege, wie wenig die wissen. Selbst wenn die in ihrem Büroleben damit zu tun hatten. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Das ist abgrundtief. Also ich muss den Leuten erklären, die, wo ich im Leben nicht drauf gekommen bin, dass das aber eine Frage ist, eine Maus bedienen. Eine sitzt da hier und dann sage ich, gehen Sie mal auf die rechte Maustaste. Dann nimmt die den Arm hoch, nicht jetzt, alle müssen übertrieben so, und geht mit dem Finger auf den anderen. Das sage ich, dann lassen Sie die Maus doch liegen, nehmen Sie beiden Finger. Sagt sie, sie hat Rheuma am anderen Finger. Ne? Das ist natürlich ein ernsthaftes Argument. Dann habe ich gesagt, dann gehen Sie in den Computerladen, lassen sich von dem beraten und lassen Ihnen eine Maus geben, die einen ganz leichten Druckpunkt hat. Vielleicht hilft das schon, das weiß ich nicht. Aber so, dass solche Probleme gibt es hier. Oder irgendjemand hat immer wieder gesagt, ich mit den E-Mails, das klappt irgendwie nicht so. Ich habe ihr lange zuhören müssen, bis ich ihr erklären konnte, dass wir auf E-Mails zugreifen können, indem wir ins Web gehen oder indem wir einen Client nehmen. Und wenn wir einen Client nehmen, muss ich denen sagen, hier gibt es zwei Möglichkeiten, ihr lasst die E-Mails dort, holt ab und was er löscht, wird dort auch gelöscht oder ihr holt sie alle runter. Ihr könnt euch nicht vorstellen, auf welchen Ebenen ich da manchmal argumentieren muss. Das ist wirklich ganz, ganz unten. Wenn ich jetzt noch anfangen würde, sollte Leute, guckt hinter die Oberfläche hier. Ne? Ich sag halt, ich arbeite grundsätzlich nur mit freier Software. Das habe ich als Leiter des Seminars schon gesagt. Wenn es eine medienkritische Bildung gibt, dann kann die nur auf quelloffener Software passieren. Ich habe gesagt, Kollegen, mit welchen Softwarepaketen ihr gute Arbeit macht, ist mir persönlich völlig egal. Gute Arbeit ist das Wichtige. Aber wenn wir ausbilden, wenn wir medienkritische Ausbildung betreiben, dann kann es nur eine Antwort geben, nämlich nur offene, freie Software. Quelloffene, freie Software. Haben sie immer gesagt, ja, Zimmer ist ein bisschen stur hier. Stimmt auch, also ich kann wirklich ganz schön stur sein hier. Ist nicht stur, aber müssen wir jetzt halt machen, ist der Chef. Ne? Wir hatten eben einen Vortrag bei Heinlein über was ist Chef und so weiter. Ich bin sicherlich bei manchen auch hier immer schwer aufgelaufen, weil ich gesagt habe, an der Stelle gibt es auch gar keine, nicht wirklich eine Diskussion. Und wenn ich über mein Ministerium eine kleine Geschichte vielleicht erzählen kann, mein Ministerium hat mir irgendwann mal eine E-Mail geschickt und hat gesagt, es sei ab sofort, Erlass heißt das Ganze denn, sei es ab sofort nicht mehr möglich, freie Software auf den Rechnern des Seminars Neues zu verwenden. Daraufhin habe ich im Ministerium angerufen und gesagt, ich hätte hinter meinem Rücken zwei Ordner. Ein Ordner stünde dummes Zeug Bezirksregierung und um das andere stünde dummes Zeug Ministerium. Und ich würde diesen Erlass jetzt in dummes Zeug Ministerium reintun. Das kannst du nicht machen, haben sie gesagt. Doch sage ich, wenn es ersichtlich so ist, dann mache ich das. Es gibt weltweit überhaupt gar keinen einzigen Rechner, der im Netz ist und ohne freie Software auskommt. Blödes Beispiel, ihr kennt es vermutlich alle, der Ping-Befehl, mit den zwei Rechner miteinander schwätzen, ihre IPs austauschen ungefähr, ist freie Software. Da macht auch Microsoft nichts daran. Aber ich sage, das Problem, was ihr jetzt natürlich, was ich in meiner Eitelkeit habe, ist folgendes, wenn ich eurem Erlass folge, muss ich ja als Beamter, ne, dann müsste ich eigentlich die gesamte Anlage abschalten. Und vermutlich muss ich auch die Telefonanlage abschalten, weil da wahrscheinlich auch freie Software drauf ist. Müsste ich noch recherchieren, solange wir noch am Netz sind sozusagen hier. Ne? Und das Problem, was ich habe, wenn ihr nicht innerhalb von 5 Minuten feststellt, dass das Seminar Neues gar nicht mehr im Netz überhaupt nicht mehr erreichbar ist, dann bin ich in meiner Eitelkeit bedroht. Ich möchte ja auch von euch geliebt werden, ich möchte, dass ihr wahrnehmt, dass ich da bin, dass ich Arbeit mache. Was mache ich denn nur? Nun habe ich gesagt, ihr seid ja meine Vorgesetzten, beratet mich mal. Fürsorgliche Beratung nennt sich das Ganze. Ich sage euch nicht die Antwort. Jedenfalls, es war eine interessante Debatte. Das jedenfalls, erster Schritt muss überall gehen und zwar selbst. Das ist vielleicht hier ein besonders kompliziertes Thema unter proprietären Systemen. Ihr wisst, Linux und freie Software ist, sagen wir mal, in 4% der Bevölkerung. Das heißt, in 96 von 100 nicht. Die wissen davon über freie Betriebssysteme, wissen die in ihrem höchsten Mal vom Hören sagen, das ist was ganz, was Gefährliches. Da muss man immer auf einer Konsole rummachen hier und so weiter. Und dann ganz kryptische Sachen, wissen überhaupt nicht, was da passiert, so nach dem Motto. Also da könnte man gerne mal hier ein bisschen sammeln, was Leute sich darüber so vorstellen. 96 von 100 Rechnern arbeiten mit einem proprietären Betriebssystem. Denn Chance, die Gelegenheit, die wir haben, ist, dass wir sagen, wir nutzen unter diesen proprietären Betriebssystemen freie Software. Irgendwann hatte ich die Faxen dick bei meiner Frau, die hatte den letzten Windows-Rechner sozusagen, habe ich gesagt, ich bin die Faxen dicke, immer diese ganzen Sicherheits-Updates, ähnliches mehr. Habe ich gesagt, weißt du was, ich mache dir hier ein Linux Mint, habe ich gesagt, ist eine schöne, glatte, schöne Oberfläche. Ich mache dir ein Linux Mint drauf und du hast das Recht, ein Vierteljahr dich bei mir über mich zu beschweren. Habt ihr natürlich dann dazu, Linux Mint ist automatisch dabei, LibreOffice, Firefox, Thunderbird. Das waren drei Anwendungen, mit denen sie standardmäßig immer umgeht. Das heißt, sie hat sich überhaupt nicht beschwert. Die hat gesagt, wie mache ich das Ding an? War klar, Knopf rein, so ungefähr. Wie fahre ich den Rechner runter? Das hatte ich jetzt schon beigebracht, dass man die Dinger immer ordentlich runterfährt. Und da war die Sache gut. So, und ich glaube, dass in dieser kleinen Geschichte auch ein Stück Wegweisung für die Zukunft liegt hier. Grundsätzlich eben nur noch mit freier Software, mit quelloffener. Ich meine mit freier Software eigentlich immer die quelloffene, wenn es irgendwie geht. Wenn es nur lizenzkostenfrei ist, ist für mich die zweitbeste Lösung, aber auch akzeptabel. Das heißt, wenn wir grundsätzlich sagen, wir arbeiten nur ausschließlich mit freier Software, quelloffener Software, dann sind wir aus einer Diskussion nämlich raus. Ich habe, deswegen liegen hier ein paar DVDs rum, die sind nicht so schrecklich professionell gemacht, also seht ihr mir bitte nach, es geht um die Idee. Ich bin der Betreiber mehrerer Webseiten. Eine davon heißt www.netzwerkbildung.net. Eine weitere heißt netzwerk-bildung.net. Für euch ist die Netzwerk ohne das Minus die wichtigere, weil da ist nämlich alles an Software drauf, an freier Software, möglichst quelloffene Software für Kindergarten, Schule, Universität, Volkshochschule, Fachhochschulen, alle so, was alle brauchen können. Keine Fachanwendung, klar, weil die gibt es in aller Regel nicht als mit einer freien Lizenz. Ich würde gerne, kann die hier abgeben sozusagen, möglichst an Lehrerinnen oder Lehrer, weil die das vermutlich am meisten brauchen können. Wer trotzdem eine haben will, bis die alle weg sind, ist alles verschmerzt schon. Der Hintergrund ist der, dass hier wirklich jetzt freie Software, meistens quelloffene Software ist für den Bildungsbetrieb. Und zwar, wie gesagt, in den verschiedenen Schattierungen, die ich gesagt habe, Kollegschulen können das verwenden, Gymnasien können das verwenden, Realschulen, alle Gesamtschulen, ähnliches mehr. Es ist drauf, was ihr im Wesentlichen vermutlich alle kennt. Es sind Erläuterungen dabei und zu jeder Software sind nochmal ein Dreizeiler dazu als kurze Information, weil ich immer wieder mitkriege, dass auch Lehrer mit dem Lesen manchmal ihre Schwierigkeiten haben und sagen, hier, was gibt es denn dafür, ne, wenn wir jetzt meinetwegen hier irgendwas mit Musik zu tun haben oder Theaterstücke aufsprechen wollen und hören wollen, wie kommt das an? Audacity, ne, ist die Antwort hier, brauchen wir keine Sachen kaufen hier. Oder wer sich wirklich in die Tiefen von Bildbearbeitung tun will, nimmt halt GIMP. Ist ein bisschen sperrig, aber damit kann man eine Menge machen. Oder wer diese ganze Diskussion um die Codecs bei den Videos ein Leid ist, nimmt halt VLC Video LAN. Die sind alle hier mit drauf. Und ich habe dann irgendwann, habe ich gesagt, das wollte ich in einem CMS haben, habe ich mir also ein Content Management System beigebracht. Hier ist auch nicht so aufregend, hier aber hakelig, man muss schon sehr präzise arbeiten. Und dann habe ich gedacht, dass bei diesem CMS ein Add-on ist, wo man die gesamte dynamische Webseite sozusagen in ein statisches HTML, wenn man das hier drauf haben, muss man das ja dann so haben, Effekt, alles war weg. Da ich aber ein vorsichtiger Mensch habe vorhin davon gesprochen, wir haben mit Lochkarten angefangen, Leute, die mit Lochkarten arbeiten, wissen, Backup, immer. Ich hatte also noch ein relativ frisches, also wieder drauf und das Add-on runtergeschmissen. Man muss sich halt manchmal auch entscheiden ungefähr. Jedenfalls habe ich das Ganze dann hier in HTML5, läuft meiner Ansicht nach richtig gut, kann man schöne Sachen mitmachen. Ich hatte mit den Vorgängerversionen alle auch schon gearbeitet. Das ist richtig toll, also kann man richtig gut mitmachen. Das ist jedenfalls hier mit drauf, können sich nachher mitnehmen. Das ist das, was ich eben schon erzählt habe. Der begleitende Schritt muss darin stehen, und das, finde ich, ist eine Sache, die trifft euch alle, genauso wie mich, in Politik und Spionageabwehr Offenheit und Teilhabe einzufordern. Ich meine auch die Spionageabwehr. Also ich glaube, dass da vieles inzwischen schon passiert, was über, sagen wir mal so, nach dem 9-11 hat natürlich Amerika gesagt, wir müssen auf jeden Fall mit Gesetzen gegen den Terror vorgehen, weil wir nie wissen, ist Zeit aus? Nee. Och, nix da. Da müssen wir mit Gesetzen gegen die ganzen Geschichten vorgehen. So, ne? Und Deutschland hat sich da gerne dran gehängt. Also die ganzen Diskussionen um Vorratsdatenspeicherung, ähnliches mehr, kennen Sie vermutlich alle gut genug, da muss ich nichts drüber sagen, die haben damit einen Zusammenhang, dass es nicht allzu viele Leute gibt, die an der Stelle auch den Mund aufmachen und sagen, nein, das brauchen wir nicht. Zweiter Punkt, eine politische Kultur der Transparenz fordern und fördern, wo immer es geht. Ich bin immer noch der Meinung, dass unser Bildungswesen der größte Ausgabesektor ist, der eigentlich unter die schärfste demokratische Kontrolle gehört überhaupt. Das heißt, Schülerinnen und Schüler müssten aus meiner Sicht in der Schule einfordern können, Transparenz und Teilhabe. Alles beide. Ich habe viele Jahre Lehrer ausgebildet und war nicht allen Lehrern oder künftigen Lehrern angenehm in dieser Forderung, aber es gibt einen hervorragenden Unterricht, wenn man diese Dinge macht. Also die Schüler mit einnimmt, wo es geht und sie nicht belehrt und ihnen nicht sagt, hier, wie die Welt funktioniert, sondern sagt, oh, ihr denkt mir mal mit. Und Nachdenkangebote überreichlich in die Breite bringen. Da. Hopp. Erste Möglichkeiten, freie Software offensiv im politischen Kontext bewerben und die Qualitäten herausstellen. Qualitäten herausstellen muss man eigentlich gar nicht aus meiner Sicht. Freie Software, ich wüsste nicht, wo wir jetzt die Leute, die freie Software vertreten, hinter das zurückstehen müssen, was die Professionelle macht. Außer, dass sie nichts kostet hier. Das ist, sagen wir mal, ein nachrangiges Argument. Es kann natürlich sein, dass in der Tat, München hat das, da finde ich, sehr erfolgreich vorgemacht. Ich weiß nicht, ob Ihnen die Geschichte klar ist. Als München soweit war, dann haben sie gesagt, wir gucken uns mal die ganzen Makros an, die die fleißigen Münchner Beamtinnen und Beamten geschrieben haben. Da haben die Zahl 3.600 ungefähr raus. 3.600. Da waren 3.200 dummes Zeug und haben nicht das getan, was sie sollten. 400 waren brauchbar. So, jetzt konnte man da München sagen, jetzt machen wir Folgendes, wir nehmen einfach mal 2, 3 Leute, die Makros programmieren können und lassen die Leute die Anforderungen definieren, die sie an die Makros brauchen. Also um irgendwelche Fachanwendungen in Microsoft einzuhängen, sind Makros eine geschickte Idee. Das heißt, die haben bei 3.200 Makros gesagt, ja, da hat sich irgendein Beamter halt dann mal hingesetzt und hat gedacht, das könnte man so machen. Nichts gegen Beamte, ich wäre der Letzte, der da was dagegen sagt, aber an der Stelle hätte ich dann gesagt, ja, die Aufgabe der Beamten an der Stelle war eine andere, nicht irgendwelche Makros zu schreiben, ja, das ist nicht deren Sache, da kann man Profis für kaufen. Und dann kostet natürlich auch freie Software, also wenn das Makro hinterher als freie Software ist, dann hat die Erstellung des Makros natürlich was gekostet. Oder wenn ich, sagen wir mal, in eine Schule gehe und erzähle was über freie Software und Schule, die meinetwegen noch in Präsentieren, aber gekonnt hier, kriege ich ein Honorar. Natürlich, selbstverständlich, ich komme nicht umsonst. Ne? Und das Zweite ist ja, was ich hier drin geschrieben habe, I cannot read your document. Vielleicht muss man das einfach häufiger machen. Irgendwann wurde ich mal gefragt, ob ich bei einem Online-Magazin hier einen Artikel schreibe und die wollten ihn als Doc-File haben. Er hat gesagt, könnte ich nicht, also ich wollte auch nicht, also ich wollte nicht als Doc-File schreiben, sage ich, ich würde in ODT schreiben und Sie könnten sich ja darum kümmern, ob Sie das irgendwie dann, wollten Sie nicht. Also dann habe ich also keinen Artikel geschrieben, da ging es um die Notebook in der Lehrerausbildung und die waren ganz fest der Meinung, nein, es gibt also nur Doc-File und sonst gibt es nichts. Und irgendwann war ich auf einer groß hochrangig aufgehängten Tagung in der Nähe von Soest. Und die ganze Ministerium sprach immer von, ja, da kriegen wir da sicher eine PowerPoint nachher oder kriegen wir das als Word-Dokument. Und dann habe ich mich gemeldet, bin ich in der Pause zu dem, direkt erst kommt die Ministerin, dann kommt der Staatssekretär und dann kommt die Abteilungsleiter. Und ich war beim Abteilungsleiter und habe gesagt, Herr Doktor sowieso, was kriegen Sie eigentlich von Microsoft für dieses dauernde Advertising? Ich sage, dem hat doch keine Advertising. Ich sage, klar, sage ich, Sie sagen dauernd PowerPoint. PowerPoint ist eine Werbung für ein bestimmtes Produkt einer großen Firma. So, und sagt, bei Ihrem Gehalt stelle ich mir jetzt mal vor, dass Sie pro Nennung von PowerPoint 50 Euro einstreichen. So, nun haben Sie natürlich folgendes Problem, dass jetzt irgendein Controlletti von Microsoft hier im Publikum sitzt und eine Strichliste macht, wie häufig Sie das Wort PowerPoint verwenden. Ne, hören Sie doch auf! Ich war richtig empört, wusste aber, dass ich auch als Kabarettist rumlaufe hier. Ne? Und da hat sich das dann also dann so zusammengereimt. Aber es führte auf dieser Tagen dazu, dass sie dann Leute plötzlich gesagt haben, ja, wir haben, Herr Zimmermann, wie sollen wir das nennen? Ja, sage ich, von der Sache her sind das Folien, Präsentationsfolien meinetwegen, aber Folien. Ja, die Folien schicken wir dann rum. Ne? Habe ich auf den Tisch geklopft und habe gesagt, geht doch. So, und ich glaube, dass wenn man mal so ein Bewusstsein für solche Sachen einfach viel häufiger sein muss. Blödes Beispiel, mit dem ich auch wieder diskutiere, was ist aus Ihrer Sicht nach Internettechnologie? Wir wissen, Theologie ist die Lehre von Gott, Anthropologie ist die Lehre vom Mensch, Biologie ist die Lehre vom Leben. Was ist Internettechnologie? Wenn es denn wenigstens die Lehre vom Internet wäre. Ist aber nicht. Also wir reden hier über Internettechnik. So, und gekommen ist das so, dass also im Englischen hier der Begriff Technology gleich synonym verwendet wird für Technik und für Technologie. Und jetzt sind wir bei dem Thema, dass wir Café Togo haben hier, ne? Dass wir im Café Togo immer den Herrn Sahle antreffen, der taucht immer wieder auf, ne? Café Togo, ne? Also für die, die noch nicht so schnell im Englisch sind hier. Ne? Und Herr Sahle ist dann hier for sale, hier Sommerschlussverkauf, Winterschluss, hätte man früher gesagt. Ich will nicht für einen reinen deutschen Sprachpurismus werben, aber ich will für die Qualität von Sprache werben. Bei den Europaprojekten, bei denen ich war, stellte sich irgendwas heraus, dass wir so eine Art Lingua Franca haben, also das Englische hier. Zum Teil mit katastrophaler Aussprache, aber wie auch immer. Und alle haben gesagt, na, wenn die Engländer das verstehen, dann ist ja schön genug. Das finde ich, ist es nicht. Also es gibt schon für mich auch Möglichkeiten, auch Werthaftigkeiten, auch die deutsche Sprache zu ändern und auch zu sagen, wir reden über Internettechnik und wir reden nicht über Internettechnologie. Denn wenn wir die Lehre von der Internettechnik weiter betrieben hätten oder weiter betreiben würden, dann wären wir aus meiner Sicht schon ein deutliches Stück weiter. Also, Sie können das ja mitmachen, Sie können ja schreiben, der Ihnen einen Doc-File schickt, sagt, I cannot read your document. Der letzte Punkt hier, Kommunen zum Einsatz freier Software in der Bildung befragen, zu deren Gebrauch auffordern. Das ist etwas, was ich glaube auch dran ist. Und das kann ich jetzt einfach mal so ein bisschen rübergehen. Medienkritische Beiträge herstellen, grundsätzlich ohne Lizenzkosten weitergeben, brauchbare Beispiele bedeuten und allen Bildungsdiskussionen auf der Notwendigkeit fundierter Medienkritik beharren. Denn ich glaube, anders kriegen wir den Medienanalphabetismus und ich weiß nicht, ob ich das glaubhaft und schon gut dimensioniert rübergebracht habe, den abgrundtiefen Analphabetismus. Und ich halte das in der Tat für eine größere Gefahr, als wir uns das heute vorstellen. Wenn Leute einfach ihre Geräte nutzen, überhaupt nicht drüber nachdenken, worum es da geht, hier ihre Profile rausschleudern, alles abgeben, hier, was sie möchten hier ungefähr, ist das hochproblematisch. Ich habe jetzt zwei Meldungen gesehen. Einmal...
Haben Sie nicht manchmal den Eindruck, dass das alles gewollt ist?
Natürlich ist das gewollt. Aber das heißt ja nicht, dass Sie es akzeptieren müssen.
Nee.
Ne? So, natürlich ist das gewollt. Ja, also irgendwann habe ich Kabarett gemacht und habe gesagt, im Wasserbahnhof in Mülheim ist gerade eingebrochen worden. Alle, die ein iPhone haben, müssen sich nicht melden, die Polizei weiß, wo sie sind. Ne? Weil ja das über, wenn das Ding an ist hier so. Alle anderen stellen sich bitte kurz dem Nachbar vor und geben sich gegenseitig ein Alibi. Also ich glaube nicht, dass wir das machen müssen wie Schlachtvieh sozusagen, sondern dass wir auch hingehen können und sagen, nee, das machen wir, akzeptieren wir nicht. I cannot read your document. Ich kann sie natürlich lesen. Mein Kantor, als er mit der DOCX war, sage ich, ja, dann installiere Open Office. Das gab es damals. Das konnte das natürlich sofort lesen. Nee, kann ich nicht machen, weiß ich nicht, wie es geht hier. Nee, der Erste mit dem langen Arm hier sozusagen. Hier, ne? Der Mann hat auch wirklich anders zu tun, ist ein hervorragender Musiker. Ne? Der muss also hier Musik machen, der muss das organisieren, der muss sich irgendwie in welchen Rechnern rummachen und gucken, wie geht ein DOCX-File auf hier. War noch eine Meldung irgendwo, ich glaube, sie hat sich erledigt. Ja, erste Möglichkeiten, ich glaube, das kann man gut, ja, kann man wunderbar sehen hier. Einer hat eine Frage. Und ich glaube, dass es damit anfängt. Also im Griechischen ist das Wort Taumatzein. Ich wundere mich. Ich frage mich, wie etwas geht oder warum das so ist. Also die Frage, hat da jemand was davon zum Beispiel, ist Taumatzein der Anbeginn jeder Philosophie. Mit diesen Worten verabschiede ich mich und freue mich, wenn Sie darüber nachdenken.